Zumindest wenn klar ist, wer das sagt. Hier sagt Gott selbst es, und das ist dann eben nicht nur so ein frommer Wunsch nach dem Motto, Kopf hoch wird schon, Unkraut vergeht nicht. So ein gut gemeinter Satz unter Freunden beruhigt am Ende der Tage ja eigentlich niemanden. Aber wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, dann hat das Gewicht. Dann wissen wir, dass da tatsächlich kein Grund zur Furcht ist. Dass Gott die Sache in der Hand hat, was immer es ist, und es ist gut. Wie ist es mit der Aussage am Anfang, du bist mein? So einen Satz kann man ja sehr unterschiedlich hören. Schön, wenn die Liebe meines Lebens das zu mir sagt, du bist mein und ich bin dein. Was will man da eigentlich mehr? Der Tag ist gelaufen. Aber der Satz kann auch anders gehört werden. Eigentlich wollen wir doch uns selbst gehören. Niemand soll sozusagen uns im Besitz haben. Und wir merken, dass der Alltag voll ist von Dingen und Situationen und manchmal auch Leuten, die Ansprüche stellen, die an uns zerren. Und da merke ich, gehöre eigentlich gar nicht nur mir selbst. Ansprüche der Familie zum Beispiel. Papa, kannst du mal helfen? Ja, klar. Habe ich gestern auch ziemlich oft gehört. Ja, aber eigentlich hatte ich gestern auch ganz schön viel anderes noch vor. Man will hier auch nicht mit leeren Hemden auftauchen. Familie. Oder der Arbeitgeber. Wie erreichbar muss man eigentlich sein, um seine Brötchen verdienen zu können? Und wann ist genug genug? Das ist ja immer mehr Thema. Kirche macht da keine Ausnahme. Ihr ahnt es bei Pastoren sowieso nicht, so die komplette Erreichbarkeit. Ich weiß noch, bei meiner ersten Pfarrstelle, das war so eine Sabbatjahrvertretung, also wir haben das Pastorat mit Möbeln übernommen und im Schlafzimmer neben dem Ehebett stand das Diensttelefon. Ich dachte, wie geil ist das denn? Inzwischen ist das Telefon ein bisschen weiter weg, immer noch in Höhe, aber nicht mehr so krass in Sichtweite. Wann gehört man sich selbst? Oder Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, und damit wir mal nicht über Kirche reden, es gibt ja auch noch Vereine, Feuerwehr, Sport, was auch immer. Jeder, der sich engagiert, der kennt es ja, so einen unheimlichen Sog. Du bist unser Mann, du bist unsere Frau. Zufällig haben wir da noch einen Posten, Klammer auf, sowas Spannendes wie Kassenwart oder Jugendtrainerin. Das kannst du doch. Ja, können kann ich das vielleicht wohl, aber will ich es? Jeder von uns muss seinen Weg finden, mit diesen vielfältigen Anforderungen und Besitzansprüchen im Leben umzugehen. Was bedeutet es, wenn dieses Du bist mein bei Jesaja Gott selbst sagt? Es gibt genug Menschen, die an dieser Stelle nervös werden. Also wenn du mal einen richtig lustigen Vormittag haben willst, dann stell dich doch mal auf den Riener Wochenmarkt und sprich den Nächstbesten in der Schlange an und sag ihm, wissen Sie, dass Sie Gott gehören? Hinterher bitte mir die Reaktion berichten. Ich stelle mir vor, wenn es nicht gerade so ein kirchlicher Urinsider ist, möglicherweise jemand, der jetzt hier sitzt, sondern irgendein anderer, dann wird vielleicht Folgendes passieren. Erstmal so ein Augenrollen, dann ein Protest, ich gehöre niemandem außer mir selbst. Was für eine Anmaßung, mir hier mit Gott zu kommen. Eigentlich möchte ich doch nur mein Brot kaufen. Ja, lassen mich in Ruhe oder was immer das oder heißt. Also vielleicht doch lieber beim Gedankenexperiment lassen. Du bist mein. Christen haben seit jeher über diese Aussage sich sehr gefreut. Warum? Auf vier Aspekte will ich eingehen. Ich sehe schon, wie der eine oder andere verwirrt ist. Wieso sind es nicht drei? Es sind immer drei. Heute sind es vier. Erstens, wenn ich Gott gehöre, dann weiß ich auch, wohin ich gehöre. Ich habe eine Heimat. Und ich glaube, in so einer mobilen Gesellschaft wie heute ist es gut, wenn man weiß, wohin man gehört. Auch in einer Welt, die sich ja unfassbar schnell ändert. Wie gut, wenn man weiß, was sich nicht ändert. Wenn man einen Ort, eine innere Heimat, wenn man einen Ruhepunkt hat, wo man tatsächlich mal aufatmen kann. Aufatmen, wenn das Rad der Geschichte oder der Wahnsinn des Alltags um einen rum rotiert und einen mitreißen will. So ein Schutzraum, wo man sich zurückziehen kann, wenn gerade alles schief geht. Heimat in diesem Sinn war früher und kann heute noch sein Familie, manchmal auch das Heimatdorf. Ich habe lange Zeit auf einem Dorf gelebt, also da war auch so ein bisschen noch, sagen wir so, Bullabü intakt. Und den Rückzug in die Familie von vielen Menschen erleben wir ja. Und ich glaube, es ist diese Suche nach Heimat, nach einem Ruheort. Endlich mal etwas, wo man sein kann, wie man ist. Und als Christen denken wir, oder sollten denken, auch an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da wäre er nach all dem Trubel und den Wirren seines Lebens froh, als er sich an den Vater erinnerte und dort einen Neuanfang findet. Und offene Arme, die schon lange auf ihn gewartet haben und ein liebevolles Willkommen. Und Jesus sagt, Gott ist dieser Vater, diese Heimat, du bist sein. Und durch die Taufe und den Glauben haben wir das auch schwarz auf weiß. Wir sind sein, wir sind in das Volk Gottes aufgenommen. Jesaja hatte das alte Volk vor Augen. Wir leben im neuen Volk und sind mit Gott verbunden. Ist klar, dass man diese Verbindung auch wollen muss. Also ich sage mal, getauft sein, zur Kirche gehören alleine reicht dann irgendwann nicht aus. Aber wenn man die Kraft darin erkannt hat, wenn man sagt, ja, das ist mein. Gott sagt, du bist mein und ich finde das gut. Dann liegt darin, so sagt der Heidelberger Katechismus, ist dein ganzer Trost im Leben und im Sterben. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ein Satz, den viele von Taufen kennen, ein Satz, den ich bei fast jeder Trauerfeier spreche. Und da hat es dann natürlich diesen Sinn über dieses Leben hinaus. Macht euch keine Sorgen um das Schicksal des geliebten Menschen, der von euch gegangen ist. Er bleibt in Gottes Hand. Auch wenn eure Hände ihn jetzt nicht mehr erreichen. So wie Paulus sagt, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Weder Hohes noch Niedriges, weder Leben noch Tod. Es ist eine Heimat, die jetzt schon beginnt und über dieses Leben hinaus gilt. Zweitens, wenn Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, dann sagt er mir auch, wer ich bin. Es war eine große Erkenntnis des Philosophen Martin Buber, dass wir erst durch ein Du zum Ich werden. Okay, den einen merke ich jetzt schon, wird der Kopf heiß, was heißt denn das eigentlich? Das heißt so viel wie, du brauchst ein Du, um deinen eigenen Wert zu begreifen. Ja, das, was andere dir zusprechen, ist unendlich wichtig für dich. brauchst ein Du, um zum Ich zu werden, um deinen Wert zu erkennen. Als Eltern haben wir da natürlich eine enorme Verantwortung für das Ich der Kinder. Es ist einfach ein Unterschied, was man denen so sagt, wenn der Tag lang ist. Ob wir ihnen vermitteln, dass sie geliebt und wertvoll und kostbare Einzelstücke sind. Oder dass wir irgendwie rüberbringen, irgendwie störst du, du wirst es nie schaffen. Und so gut wie ich in meiner Jugend bist du heute schon nicht. Was vermittelt man? Das Ich braucht das Du im Guten wie im Schweren. Und auch als Erwachsener kennen wir ja die Magie, die von dem Du des anderen ausgeht. Ja, bei jedem Lob werden wir so ein Stück größer. Und wer sagt, das brauche ich nicht, der lügt. Und auch bei jedem Mal, wenn unser Name genannt wird, vielleicht von jemandem, der uns lange nicht gesehen hat, ich weiß, ich bin der Einzige, also mir tut das total gut. Ich bin das erste Mal darauf gestoßen worden im Studentenwohnheim in Göttingen. 400 andere Dödels, die da lebten, ich war einer von ihnen. Und es gab eine Bürokraft, die kannte den Namen von jedem von uns. Und wir haben uns ja jedes Semester wurden da, ich weiß nicht, ein Drittel ausgetauscht. Aber wenn du sie dann getroffen hast, dann sagst du, oh, Herr van der Stey, schön, Sie zu sehen. Hey, der Tag war gerettet, ja. Und was heißt es, wenn Gott deinen Namen kennt? Aus den, ich weiß gar nicht, wie viel sind wir jetzt, 7 Milliarden? 8? Keine Ahnung, es ändert sich ja so ständig. Danke, also 8. Wenn Gott deinen Namen kennt, toll. Wie viel Wertschätzung drückt sich damit aus? Das taucht übrigens auch in diesen Versen nochmal auf, ein bisschen weiter hinten, Vers 4. Da heißt es, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Diesen Vers, genau so wie ich ihn vorgelesen habe, hat sich eine meiner Tauffamilien kürzlich als Taufwort für ihr Kind ausgesucht. Und ich war erst total verblüfft und dachte, hä? Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch so herrlich bist und weil ich dich lieb habe, fehlt da nicht was? Also ihr merkt so, der Grammatiker in mir, das ist doch nur so, wo ist denn der Hauptsatz geblieben? Hallo? Weil? Ja, weil was? Wohin? Warum? Und ich war kurz davor, das Taufwort auszureden. Und dann merkte ich, nein. Auf einer tiefen, also grammatisch geschenkt, aber auf einer tieferen Ebene fehlt da gar nichts. Alles, was man über Gott und sein Tun uns Menschen gegenüber sagen könnte, hat darin seine Begründung. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist. Weil ich dich lieb habe. Mehr braucht es nicht. Alles, was Gott tut, lässt sich damit begründen. Und wenn Gott uns ansieht, dann sieht er ein kostbares Juwel. Er findet uns, Zitat, herrlich. Du bist herrlich. Ich weiß nicht, siehst du dich so? Also wenn ich mich morgen im Spiegel betrachte, so vor dem Rasieren, ist das nicht das Erste, was mir einfällt. Und es ist so oft so, dass wir tatsächlich auch eher so ein Problem damit haben, uns selbst wert zu achten, weil wir so viel an uns sehen, was nicht so ist, wie wir das wollen. Ja, man kann so unendlich viel sein. Man kann zu dick sein, man kann zu dünn sein, zu klein, zu groß, zu jung, zu alt, zu überhaupt. Ihr habt wahrscheinlich eure eigene Schwarzliste. Und Gottes Liebe ist da völlig anders. C.S. Lewis hat das Geheimnis von Gottes Liebe einmal sehr gut erklärt. Er sagte, wir Menschen lieben, was wir liebenswert finden. Also erst muss eine Sache liebenswert sein und dann geht uns das Herz auf und wir sagen, ach ja. Und darum gibt es übrigens auch so wenig Liebe. Ja, weil wenn wir nicht sehen, was wir liebenswert finden, dann ignorieren wir es oder wir verachten es, uns selbst oder den anderen. Das wird immer schwierig. Aber Gott ist anders. Er liebt nicht das Liebenswerte, sondern, C.S. Lewis, was Gott liebt, macht er liebenswert. Was er liebt, macht er liebenswert. Gottes Liebe verändert. Gottes Liebe ruft ins Sein, so wie er das ganze Universum ins Leben und Sein gerufen hat, aus dem Nichts. Da war gar nichts, was Gott hätte lieben können. Er hat nichts ins Sein gerufen und liebenswert gemacht. Er hat aus der Dunkelheit Licht hervorgehen lassen. Gott sieht nicht einfach nur, wie wir jetzt sind, sondern wie wir durch ihn einmal sein werden. Und sein Fazit ist, und das weiß er schon jetzt, überaus herrlich. Kostbar. Wenn wir etwas mehr von seiner Sicht hätten, ich glaube, wir könnten liebevoller mit uns selbst und auch miteinander umgehen. Drittens, du bist mein, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Das klingt zunächst ja so, als hätte man so eine dicke Teflonschicht um sich, an der alles Leid dieser Welt abprallt oder noch besser sowieso vorher vorbeigleitet. Und mancher wünscht sich, dass Glaube genau so funktioniert. Ja, wenn du dich an Gott hältst, dann kann dir schlicht nichts passieren. Es sind immer nur die Autos der anderen, die kaputt gehen. Es sind immer nur die anderen, die krank werden. Es sind immer nur die anderen, die gestresst sind. Ja. Wer geht schon gerne freiwillig durchs Feuer? Aber so steht es nicht da. Ich bin ein großer Freund vom Wortsinn der Bibel. Dort steht, wenn du ins Feuer gehst. Hier steht nichts davon, dass Gott uns alles Unangenehme und Schwere vom Hals fällt und dass alles glatt läuft. Aber wenn du durchs Feuer gehst, dann ist er auf deiner Seite. Dann bewahrt er davor, zugrunde zu gehen. Und darum geht es bei Gottes Segen. Wenn du durchs Feuer gehst, wenn die Ströme da sind, dann ist Gott dabei. Da steckst du nicht allein drin. Und ein letztes. Wenn ich zu Gott gehöre, klar, dann bringt das auch Verantwortung mit sich. Eingangs hatte ich ja schon erwähnt, wenn ich zu jemandem gehöre, dann erhebt er natürlich auch Anspruch, der will irgendwie mitbestimmen. Wenn ich meiner Familie gehöre, dann möchte sie meine Anwesenheit, hoffe ich jedenfalls. Dann braucht sie oft meine Zeit, mein Mitdenken, was auch immer. Manchmal auch einfach nur das Aufräumen in der Küche, wenn ihr meine Frau fragt. Wenn ich zu Gott gehöre, ist es ähnlich. Dann möchte auch er etwas von mir, dann ist Nachfolge Teil des Programms. Und darum sagt Jesus auch seinen Leuten, folge mir nach. Er sagt nicht, mach dein Ding. Er sagt, folge mir nach. Wir sollen bereit sein, nach seinem Willen zu fragen, unsere Begabungen und Fähigkeiten für ihn einzusetzen, Liebe zu üben, bereit sein, einander zu vergeben und nicht zuletzt andere für den Glauben zu gewinnen, für den Glauben, zu dem wir selbst berufen worden sind. Von daher, Kind Gottes sein ist Gabe und Aufgabe. Zu Gott gehören, das ist ein Geschenk, aber es fordert mich auch heraus, entsprechend mein Leben zu gestalten. Und das gelingt mal besser und mal fällt es richtig schwer. Es ist ein Auf und ein Ab. Aber eins ist klar, Gemeinsam geht es leichter als allein. Das wissen übrigens auch alle Fadis. Ja, gemeinsam geht vieles, vielleicht sogar alles, besser als allein. In der Gemeinschaft liegt eine besondere Kraft. Und noch etwas ist klar, selbst wenn das mal nicht so gelingt, ich mit mir nicht zufrieden bin, mit der Gemeinschaft nicht zufrieden bin, vielleicht wenn ich sogar die Sorge habe, dass Gott irgendwann mal abwinken könnte und sagt, boah, das war wohl nichts, dann bleibt Gottes Wort wahr. Und es erinnert uns, dass wir zu Gott gehören. Das war seine Entscheidung. Das war nicht unser Können. Da steckt das ganze Thema Gnade drin. Dass wir zu ihm gehören, war seine Entscheidung und nicht unser Können. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen.